Gaga, Skandal, Murks, Trauerspiel, Schlag ins Gesicht, Drama des evidenzfreien Regierens und alle wissen, worum es geht. Zeit für Antworten und damit herzlich willkommen zur ersten live vor Publikum aufgenommenen Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und heute ist bei uns
Jürgen Windeler,
Arzt und klinischer Epidemiologe und von 2010 bis Anfang letzten Jahres Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen im IQWiG. Und hier am Mikrofon mit auf dem Podium Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung. Moin, Herr Windeler, moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Und jetzt nochmal großes Moin von Ihnen allen.
Moin!
Sauber. Das war das Saalmoin, bravo. Wir sind nämlich hier, es ist Freitag, der 27. September, 13 Uhr, 13.07 Uhr um genau zu sein, im Audimax der neuen Uni in Würzburg. Es ist der 58. Kongress, das wissen alle, die hier sind, vielleicht nicht alle, die uns zuhören später. Der 58. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Und eigentlich ist gerade Mittagspause, das haben doch einige hierher geschafft, die uns zuhören wollen, zu dieser besonderen Live-Aufzeichnung. Anlass ist das gesunde Herzgesetz. Jetzt wollen wir erst mal abchecken, wer im Saal davon schon gehört hat. Hände hoch. Es ist keine Hand unten geblieben. Das ist insofern gut für uns. Was halten die Versammelten von diesem Werk? Auch das war relativ deutlich. Also haben wir einen Vorteil, dass wir müssen also kein Evidenz-Update im klassischen Sinne machen und es, sagen wir mal, technisch auseinandernehmen, sondern wir können uns etwas metaphysisch dem Problem heute nähern. Was wir in jedem Fall machen werden, es gibt unheimlich viele Publikationen zu diesem Thema gesundes Herzgesetz. Die werden wir natürlich als Service wie immer verlinken, Herr Scherer, das machen wir wo? In den Shownotes. Und in die Shownotes packen wir auch ein Papier, das die Leute hier vor Ort wahrscheinlich schon kennen. Ist gestern Abend bei der Mitgliederversammlung publik gemacht worden von der DGAM AG Soziale Gesundheit. Man könnte sagen, das ist so ein bisschen die Antwort auf das gesunde Herzgesetz, Herr Scherer. Was ist da drin?
Der Titel des Papiers heißt Armut macht krank und es geht darum, dass man die Versorgung dahin bringt, wo sie hingehört, dass man die Prävention dahin bringt, wo sie hingehört, nämlich dorthin zu den Menschen, die durch Früherkennungsuntersuchungen und Gesundheitsuntersuchungen nicht erreicht werden. Sozial benachteiligte, multimorbide Menschen, Menschen mit einem hohen Risiko für eine kardiovaskuläre Erkrankung. Das wissen wir ja aus dem IQWiG-Bericht. Diese Menschen erreicht man nicht durch Früherkennungsuntersuchungen. Und um die müssen wir uns kümmern. Verhältnisprävention statt Aufblähung der Medizin mit ganz vielen Check-ups und ganz vielen Pillen.
Die dann vor allem die Gesunden erreicht und die Reichen. Bevor wir uns in die Tiefe wagen, zum Auftakt, Jürgen Windeler, wir wollen über Politik sprechen, wir wollen über Methode, EBM sprechen, wir wollen darüber sprechen, wie Politik ein tieferes Verständnis für die Methode der EBM bekommt und wir wollen darüber sprechen, wie EBM, wie Wissenschaft es vielleicht besser schaffen könnte, sich Gehör zu verschaffen. Und es gibt, alles in den Shownotes verlinkt, ein Editorial von Jürgen Windeler mit der Überschrift EBM und Gesundheitspolitik heute, Gedankenstrich und morgen, Fragezeichen. Und da drin gibt es viele Sätze, sinngemäß, natürlicherweise. Und der eine, da schreiben Sie, der Politik sei der Sinn und Hintergrund von EBM, die Begründung für Ihre Vorgehensweisen weitgehend verloren gegangen. Woran machen Sie das fest?
Naja, an dem, was wir gerade schon per Abstimmung gesagt haben, an dem Gesetz und an anderen Gesetzen, an dem Vorgängergesetz. Heute hat, wenn ich es richtig gelesen habe, heute Morgen der Bundesrat dem Medizinforschungsgesetz oder ähnlich heißt das, zugestimmt, was sagen wir mal, einen ähnlichen Geist erkennen lässt. Also man kann fast jedes Gesetz nehmen, um zu sagen, die Politik hat EBM nicht wirklich verinnerlicht. Es wird zwar dauernd gesagt, es ist Evidenz und es ist evidenzbasiert, es ist ein schönes Wort, ein plastisches Wort, aber sagen wir mal, Inhalt ist da nicht viel drin. Wobei das, das will ich ausdrücklich sagen, nicht nur die Politik und schon gar nicht nur die Politik in Berlin betrifft, sondern das ist, glaube ich, ein allgemeines Thema und Politik kann man dabei sehr weit verstehen, bis hin zu Patientenorganisationen und Fachärzteverbänden und was da alles so mehr oder weniger politisch unterwegs ist.
Da gucken wir gleich nochmal rein.
Kann ich dazu kurz was sagen?
Natürlich.
Also das ist nochmal ein Unterschied, ob ein Minister Spahn als ehemaliger Bankkaufmann die Evidenz mit Füßen tritt oder jemand, der mit akademischen Würden ausgestattet ist.
Muss man jetzt nicht weiter erklären, wer mit Letzterem gemeint ist, unter anderem. Wollen wir noch mal kurz auf den Kongress schauen. Wir haben eine Jahrestagung, eine wissenschaftliche Jahrestagung einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft. Hier sitzen Menschen im Publikum, ich will sie gar nicht als Publikum deklassifizieren. Hier sitzen Menschen, die machen Forschung, Wissenschaft, Versorgungsforschung und suchen ja eigentlich nach Versorgungsproblemen und Antworten darauf. Und wenn wir jetzt schon feststellen in den ersten 5 Minuten, der Politik ist das ja eh alles wurscht, was hier erforscht wird, was dann in Publikationen niedergeschrieben wird. Herr Scherer, dann müssten Sie doch Ihren Kolleginnen und Kollegen jetzt zusagen, sorry, ihr könnt wieder nach Hause fahren. Das bringt alles nichts, oder?
Naja, wichtig ist, dass man nicht aufhört. Also wir leben in einer crazy world. Es ist immer einfacher, irgendwas zu behaupten. Ob man sich jetzt den Präsidentschaftswahlkampf in Amerika anschaut oder sich anschaut, wie Erkenntnisse entstehen. Ich glaube, gerade hier bei diesem Kongressmotto, da steht es, Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, den Nachwuchs für Versorgung und Forschung begeistern. Ich glaube, es kommt darauf an, dass wir nicht aufhören, Versorgungsbeschreibungen zu machen, kleine Evidenzstücke beizubringen, systematische Übersichten zu machen. Und ich glaube, dass wir dann in dem Hinaustragen dieser Erkenntnisse, das ist eigentlich das, worauf es drauf ankommt, dass wir dazu Aktivisten werden. Also, dass wir dann nicht sagen, okay, ich habe jetzt ein Paper gemacht, das ist publiziert, das steht jetzt irgendwo. Wir machen vielleicht irgendwie nochmal eine Stellungnahme, die wird publiziert und das war's. Ich glaube, man muss diese Botschaften dann in die Welt tragen. Und es ist, glaube ich, nicht damit getan, dass man einfach mal eine PM macht und es ist fertig, sondern alle sind eigentlich gefordert, so einen gesellschaftlichen Einstellungsänderungsprozess mit anzustoßen, damit diese evidenzbasierten Grundgedanken auch wirklich ankommen.
Das mit dem Paper ist ja sowieso so ein Problem. Ich nehme mal ein aktuelles Beispiel. Gestern ist Donnerstag gewesen, ist ein Paper in BMJ veröffentlicht worden. Ich glaube, es ist ein Research, ist nicht mal ein Research-Letter, es ist ein Editorial, eine Analyse gewesen, über FDA-Gutachter, die ihre Hand nach oben gehoben haben für die Zulassung eines Alzheimer-Antikörpers. Und man hat dann relativ einfach herausgefunden, das haben die aufgeschrieben im BMJ, dass diese 4 Gutachter auf der Payroll des Herstellers standen. So, wenn das jetzt im BMJ veröffentlicht wird, dann erreicht das eine spezifische Bubble. Gehört sowas dann nicht in andere Medien, Herr Windeler?
Ja, natürlich, solche Informationen gehören in die Breite. Das Problem ist natürlich nur, was will man mit dieser Information eigentlich sagen? Und was will man insbesondere mit einer Verbreitung der Informationen eigentlich erreichen? Es ist ein bisschen so, dass an vielen Stellen, und das würde ich auch für dieses Verhältnis Evidenz und Politik so sehen, es ist leicht so, dass man die Verantwortlichen irgendwo außerhalb der eigenen Community sieht. Ja, bei der FDA, die nicht richtig aufpasst, bei den Gutachtern, die da irgendwelche Interessenkonflikte zu haben scheinen, bei der Politik, die irgendwie doof ist, weil wir sie nicht erreichen. Aber wir erreichen sie nicht, das ist die entscheidende Botschaft im Moment. Ich habe in meinem Editorial eine einzige Zwischenüberschrift gewählt, die heißt, was ist schiefgelaufen? Fragezeichen. Wir waren nicht erfolgreich in den letzten 20 Jahren, das muss man mal ganz nüchtern sagen. Und wir können uns mal die Frage stellen, alle zusammen, die DGAM und das EBM-Netzwerk und noch viele andere, warum denn eigentlich die Idee von EBM, des ruhigen, nüchternen Hinguckens, eigentlich zum Beispiel in der Politik nicht nur nicht wirklich angekommen ist, sondern es außerdem noch, der Begriff offenbar sehr sexy ist, der wird dauernd benutzt, aber die Inhalte offenbar nicht gut transportiert worden sind. Und insofern, ja, man kann das verbreiten, aber ich glaube, man muss immer wieder überlegen, wenn man sowas verbreitet und sowas wichtig findet, was ist eigentlich der Grund, warum man es wichtig findet? Ist es so, dass man immer nach außen guckt? Nee, ich glaube, wir müssten versuchen, nach innen zu gucken und zu sagen, also was ist eigentlich unser Beitrag? Wie können wir eigentlich Politiker und andere Interessierte begeistern dafür? Nicht indem wir überall immer nur sagen, zum Beispiel, dass FDA oder die Pharmaindustrie ist schuld.
Ja, weil Sie sagen, Herr Windeler, ein sexy Begriff, Evidenz. Es soll heute um die Metaphysik der Evidenz gehen. Deshalb habe ich mir diesen Evidenzbegriff nochmal genauer angeschaut. Er kommt aus dem Lateinischen Evidenz, ja, Klarheit. Ja. Das heißt, dass man sozusagen durch das Hinsehen erkennt, was offensichtlich ist. Und das ist schon schwierig, wenn Dinge, die offensichtlich nicht richtig sind, zur Gesetzesgrundlage werden. Und das hat jetzt einfach auch einen Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt müssen wir vielleicht wirklich mal ein Stoppschild hochhalten. Evidenzbasierte Medizin, evidenzbasiertes Denken ist offensichtlich kein Selbstläufer. Das ist die Erkenntnis, die ich daraus ziehe, dass wir in den 20 Jahren da vielleicht dann nicht erfolgreich waren. Es ist kein Selbstläufer. Man muss um diese evidenzbasierten Grundhaltungen ringen und dann in die Diskussion gehen. Und wir brauchen dazu viele Multiplikatoren. Die hier im Saal sind, die auf den Kongressen sind, jede, die sich mit diesen Themen befasst.
Wir reden ja oftmals über die Politik, das machen wir jetzt gerade, was natürlich genauso frevelhaft im Zweifel ist wie die Wissenschaft. So oder so ist natürlich die Politik ein Abbild von der Gesellschaft.
Ich könnte noch einen Namen nennen, das aber ginge auch.
Ja. Das ging, man kann es auch personifizieren natürlich. Ich möchte aber auf das Thema PatientInnen nochmal zurückkommen. Vielleicht einfach uns Menschen, die wir in einem marktwirtschaftlich orientierten Gesundheitssystem ja auch Stakeholder sind. Sie haben den Begriff in Ihrem Editorial auch so genannt. Player gemeinhin. Und ich möchte noch mal, Sie haben gesagt, die können mit EBM offenbar gar nichts anfangen. Die Patientinnen als im weitesten Sinne Konsumenten. Jetzt mal Hand aufs Herz, wenn ich jetzt überlege, da gibt es jetzt eine tolle Phase-3-Studie, die führt zu einer Zulassung von dem nächsten heißen Scheiß einer Abnehmspritze. Da sabbern wir ja alle. Im Zweifel, wenn ich ein paar Gramm zu viel habe. Ja? Oder keine Ahnung, Hautkrebs-Screening. Wie viele Leute kenne ich, die das rauf und runter machen und sich rumigeln durch die Welt? Und dann kommt dann so eine tröge, in Anführungszeichen, bösartig gesprochen, EBM-basierte Verneinung von vorgeblichen Effekten. Das liest doch alles keiner, Herr Windeler. Sind es nicht am Ende auch wir in der Gesellschaft, die mit den Füßen abstimmen und sagen, diese kritische Methode, Welt zu betrachten, juckt uns nicht?
Ja. Und das ist ja ein sehr interessanter Befund insofern, als dass man ja sagen kann, ja gut, wenn die Gesellschaft das so entscheidet, dann ist das so. Dann ist das nicht schön für uns und wir müssen uns dann bemühen, dass es beim nächsten Mal vielleicht besser wird. Aber zum nächsten Mal ist es so, dass es eine Entscheidung gibt, dass bestimmte Dinge keine so vorgängige Rolle spielen sollen. Ich glaube, man muss in der Diskussion noch ein bisschen vorsichtig sein und sorgfältig unterscheiden zwischen der Diskussion um Früherkennung, Check-ups und Behandlungen zum Beispiel. Da ist die Situation, was jetzt Sensibilisierung für zum Beispiel Nebenwirkungen angeht und Schadenspotenziale, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Der Punkt ist allerdings, und es gibt verschiedene Beispiele dafür, dass bei Patientinnen, Patienten EBM so in der Breite jedenfalls nicht so übermäßig geschätzt wird. Also Sie können sich die Diskussion öffentlich zugänglich im Plenum im GBA anhören, was Patientenvertreter dort sagen. Das hat mit Evidenz, sagen wir mal, nicht unbedingt immer was zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass bestimmte Dinge eben schnell in die Versorgung kommen sollen, weil Patienten das wollen. Und ein Aspekt, der mir immer wieder sehr spannend erscheint, ist, wir haben seit, ich habe heute Morgen nochmal nachgelesen, 2013 Patientenrechtegesetz. Da steht im BGB, Paragraph 630e, genau drin, was für Pflichten Behandler in der Aufklärung haben, was für Ansprüche Patientinnen und Patienten bei der Aufklärung haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass Patientinnen und Patienten das wirklich einfordern, in der Breite, einzelne ausdrücklich außen vor. Wenn man über Patientenrechtegesetz redet, dann ist oft die Rede davon, dass man bei Behandlungsfehlern mehr Möglichkeiten, Beweismöglichkeiten hat. Ja, das ist nicht falsch, aber dieses Informationsverpflichtung, die da drin steht, die wird überhaupt nicht ernst genommen. In der Tat, ich glaube, dass wir entweder mehr tun müssen, um zu sagen, Patientinnen und Patienten, geht euch das, ist euch das eigentlich egal? Es ist Ihnen natürlich so lange nicht egal, wie der nächste Skandal droht. Oder eben zur Kenntnis nehmen, dass es Ihnen nicht wichtig ist. Das ist dann keine schöne Botschaft für uns. Und dann müssen wir gucken, wie wir sozusagen noch überzeugender werden können.
Ist natürlich dann direkt die Frage, was ist die Methode, das zu ändern? Und dann kommt eigentlich immer relativ schnell Health Literacy, Gesundheitsbildung. Ist es das wirklich? Machen wir jetzt ein Schulfach Gesundheit, wo wir den Leuten EBM beibringen, Herr Scherer?
Na, Herr Windeler hat ja ganz gut in seinem Editorial beschrieben, was es eigentlich braucht, um die Evidenzbasierung in der Gesellschaft, im Gesundheitswesen zu stärken, und hat dafür sehr konkrete Hinweise gegeben. Das eine ist, man muss konkrete Vorschläge machen. Ich sag mal ein Beispiel: kein systematisches Lipid-Screening bei Kindern, sondern ein Kaskaden-Screening. Das ist ein konkreter Vorschlag. Dann muss man, glaube ich, eine Sprache wählen, die verstanden wird. Man muss vielleicht auch irgendwas zum Anfassen haben, konkrete Beispiele bieten. Und vor allem, was ganz wichtig ist, wir müssen, glaube ich, Verbündete suchen. Also wir kriegen durch unsere Patientenleitlinien, kriegen wir, glaube ich, so das Mindset der Bevölkerung nicht gedreht. Wir brauchen Verbündete, die mit uns ins selbe Megafon sprechen. Und wir haben gestern Abend beim Abendessen mal so ein bisschen durchgegangen, was sind denn eigentlich so die an evidenzbasierter Medizin interessierten medizinischen Fachgesellschaften? Da wir haben natürlich, wenn es auch keine Fachgesellschaft ist, sind wir mit dem IQWiG gestartet. Wir waren dann bei der AWMF mit ihren Leitlinien. Dann kam die DGAM als an evidenzbasierter Medizin sehr interessiert, und dann fiel uns nicht, natürlich noch das Netzwerk evidenzbasierte Medizin.
Fast vergessen.
Das Netzwerk evidenzbasierte Medizin, aber dann haben wir uns angeguckt, uns fiel nicht mehr so richtig viel ein. Also wir brauchen tatsächlich Verbündete. Wir müssen aus dieser evidenzbasierten Medizin wahrscheinlich wieder eine Bewegung machen.
Also da sind wir wieder beim Aktivismus, aber Sie würden auch zustimmen mit Blick auf die AWMF als Dachorganisation der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Da ist auch eine sehr hohe Heterogenität, was die Interpretation von EBM angeht, oder? Vertreten.
Ja, absolut, weil Sie dann natürlich den Proporz der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften haben, und da werden dann Stimmen gezählt in den Leitlinien. Und natürlich haben Sie da die ganze Palette der unterschiedlichen Interessenslagen und der unterschiedlichen Sichtweisen, der unterschiedlichen Brillen auf das eigene Setting und die eigene Interpretation von Evidenz. Das haben Sie da alles natürlich unter einem Dach. Da ist die DGAM eine Stimme, die oft alleine ist mit ihren Sondervoten, aber wir kämpfen uns da so halt durch. Es wird aber nicht einfacher. Es wird nicht einfacher, wenn Gesetze publiziert werden, und ich hoffe immer noch, dass es nicht so kommen wird, wo eine Medizin per Gesetz verordnet wird, die einfach nicht gut ist und die einfach nicht evidenzbasiert ist. Da hilft dann auch keine Health Literacy mehr, wenn man dann den Patientinnen und Patienten sagen muss, das, was im Gesetz steht, ist aber keine gute Medizin.
So, und die entscheidende Frage ist doch dann bei den Verbündeten, würde ich jetzt erstmal überlegen, fischt man erstmal im eigenen Teich, das ist im ärztlichen Stand. So, ich habe eben draußen von jemandem gehört, der nicht Facharzt für Allgemeinmedizin ist, ein anderes Fachgebiet, ein Organfach, der sagte dann, im Studium waren wir alle noch zusammen. Da haben wir alle an diesen einen Beruf geglaubt. Und danach fing es an, dass wir uns gegenseitig an den Hals gegangen sind. So, und jetzt will ich Ihnen mal etwas zitieren. Ich habe zwei Zitate mitgebracht zum Thema NVL. Ist ja auch ein großes Thema hier gewesen. Ich nehme mal das erste Zitat. Dass die NVL, wenn sie beschlossen sind, Dinge sind, die dann für die Nation gelten, das ist ein Missverständnis. Zitat Ende. Wissen Sie, wer das gesagt hat?
Gott sei Dank nicht, nee.
Das ist gut für Sie, dass Sie es nicht wissen. Ich löse es mal auf. Stefan Hofmeister, Hausarzt, wohlgemerkt, und Vorstand der Kassenärztebundesvereinigung. Das hat er bei der KBV-Vertreterversammlung im Mai in Mainz gesagt. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht. Geht um die NVL-Kreuzschmerz. Die hat irgendwie ein Geschmäckle. Wenn dort beispielsweise Akupunktur nicht vorkomme, dann sei das eine Leitlinie, Zitat, deren Qualität in meinem Fachgebiet so mäßig ist. Zitat Ende. Wer hat das gesagt? Schön wär's. Also es gab den Vorschlag Gassen. Es ist nah dran. Es war beim Deutschen Ärztetag ein Anästhesiologe, ein Delegierter. Und man fragt sich dann, Also ich kann natürlich Herrn Gassen nochmal fragen, ob er dem zustimmen würde. Das ist ja eine Option. Nochmal Hand aufs Herz. Wenn man jetzt also allein in den ärztlichen Beruf hineinschaut, Sie haben eben die Fachgesellschaften, die Sie gestern Abend durchdekliniert, aufgezählt. Wenn man allein da reinschaut, ist EBM doch in dem gesamten Stand offensichtlich nicht en vogue, oder? Warum?
Ja, und dann das Warum ist das Nächste. Aber erstmal würde ich sagen, ja. Und deswegen muss man auch nicht dauernd nach draußen gucken. Deswegen muss man auch nicht dauernd gucken, was die anderen machen und was die Politik, die man natürlich kritisieren muss, nicht nur, weil sie nicht evidenzbasiert ist, sondern weil sie auch noch sozusagen uralte, etablierte Regelungen außer Kraft setzt, um eine nicht evidenzbasierte Methode in die GKV zu drücken. Die Ärzteschaft hat ein Problem. Ja? Und wir haben vor ein paar Tagen über die Frage gesprochen, warum denn bestimmte Leitlinien, an dieser Stelle passt dann die ESD, die European Society Cardiology Leitlinie, warum die denn überhaupt sozusagen in Deutschland wahrgenommen und ernst genommen werden. Ja, weil solche Sprüche, will ich jetzt mal sagen, zur NVL-Leitlinien abgelassen werden, die sozusagen sofort das, was eigentlich die NVL ja ausmachen könnte, nämlich ein nationaler Standard zu sein, der auch von allen, ich sage ausdrücklich von allen Ärzten und speziell von Hochrangärztevertretern mit Vehemenz in die Versorgung sozusagen geworben wird, weil das alles nicht passiert. So, dann ist viel Platz für anderes. Viele Vorschläge, das will ich vielleicht auch zu Health Literacy sagen, viele Vorschläge sind gut gemeint, ziemlich akademisch. Health Literacy im Sinne von, jetzt müssen wir mal eine Gesundheitsausbildung in Schulen machen, ist eine Illusion. Ja? Wenn ich mir überlege, was da alles gemacht werden soll, zu dem, was da jetzt schon gemacht werden soll, es wird nicht passieren. Ob es was hilft, weiß auch niemand so wirklich.
Sportunterricht wäre ja mal Health Literacy, ne?
Ja, aber ich meine, Wirtschaft soll ja auch noch und Steuerrecht soll ja auch noch in der Grundschule gelehrt werden, damit man weiß, wie man seine Steuererklärung ausfüllen soll. Also da gibt es ja diverse Vorschläge. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass die Ärzteschaft, das ist auch nicht so selbstverständlich, ist jetzt kein Plan, dass die Ärzteschaft ihre Interessen zusammen vertreten muss. So, und wenn Sie sich die Ärzteschaft angucken, wie realistisch das ist, dann kann man sehr skeptisch sein. Trotzdem glaube ich, dass das ein Weg ist, an dem man arbeiten muss. Und wenn man daran nicht auf der Bundesebene arbeitet und solche Zitate zeigen, wo furchtbar erfolgversprechend scheint das nicht zu sein, dann muss man das auf einer regionalen Ebene machen. Mhm.
Ach ja, das wäre schön, wenn es die Interessen der Ärzteschaft gäbe. Aber die Interessenlagen sind eben sehr gemischt. Und das merken wir ja alltäglich. Und natürlich ist jeder Fachvertreter von sich überzeugt, dass er zu den Guten gehört. Sie haben in Ihrem Editorial auch was Schönes gesagt. Vielleicht müssen die EBMler mal aufhören, immer die Gutmenschen sein zu wollen oder die besseren Menschen, so haben Sie es ausgedrückt, die besseren Menschen sein zu wollen. Und das schwingt ja auch bei diesen Kritikpunkten, die Sie zitiert haben, Herr Nössler, schwingt das ja mit. Diese Nihilisten von der DGAM, jetzt sind sie auch noch gegen Akupunktur. Und sie sind gegen Screening auf Alkoholerkrankungen, sie sind gegen dieses, das und jenes. Und eigentlich sind doch wir die Guten. Eigentlich sind doch die Kardiologen die Guten und die besseren Lebensretter. Ich bin ein bisschen pessimistisch, die Ärzteschaft da unter ein Dach zu kriegen oder in eine Richtung gemeinsam an einem Strang in dieselbe Richtung ziehend. Weil wir doch sehr damit beschäftigt sind, gegenseitig uns zu sagen, dass die anderen nicht zu den Guten gehören und wir die Guten sind. Und Sie, Herr Windler, sagen, die EBMler sollten mal aufhören, die Besseren sein zu wollen.
Ja, Sie haben ja das nicht richtig zitiert. Ich habe den Vorschlag gemacht oder die Anregung gegeben, dass EBMler aufhören sollten, die besseren Menschen sein zu wollen. Das ist ein Unterschied zu sagen, sie sollen die besseren Fachleute sein oder sie sollen die besseren Lobbyisten sein oder sowas, sondern das nehme ich im EBM, in der EBM-Szene persönlich so wahr, tragen bestimmte Aspekte des Richtigseins sehr vor sich her. Ich will mal sozusagen den Begriff der Unabhängigkeit oder auch den Begriff wir sind völlig frei von Interessenkonflikten. Ich weiß nicht, wer das wirklich ist, niemand. wirklich. Also diese Idee, dass es irgendwie Menschen gibt, die von allen möglichen Übeln der Welt sozusagen frei sind und sich auch möglicherweise noch für viele Übel noch zuständig fühlen, das meine ich mit Menschen. Das ist meiner Ansicht nach, man könnte das Hybris nennen, aber das ist vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen zu setzen. Es ist jedenfalls, das ist mein entscheidender Punkt, es ist jedenfalls für eine Verbreitung von EBM, für einen Lobbyismus von EBM ist das meiner Ansicht nach tendenziell, nein, es ist schädlich. Und ich würde auch behaupten, dass die Situation, in der wir jetzt sind, ein Stück weit damit zusammenhängt, dass wir eben anderen unterstellen, zum Beispiel unterstellen, den Fachgesellschaften, dass sie nur Interessen vertreten, dass sie ganz viele mit der Pharmaindustrie liiert sind. Ja, das mag nicht falsch sein, aber das ist wahrscheinlich sogar richtig. Aber das hilft nicht.
Nicht nur.
Das hilft nicht nur.
Nicht nur, die Betonung liegt wahrscheinlich auf nur. Man könnte ja, es gab doch jetzt wieder der nächste heiße Scheiß in der Berufspolitik ist die GOE-Novelle, die natürlich von den technischen Fächern zerfetzt wird, weil es natürlich eine massive Abwertung gibt, geben soll. Und jetzt gibt es Forderungen, jetzt haben wir Herrn Gassen nach einem Sonderärztetag. Man könnte ja mal überlegen, ob man nicht einen Sonderärztetag beantragt für Evidenzbasierung in der Medizin. Ich will das, was Sie gerade gesagt haben, Sie haben sehr vorsichtig diesen Begriff der Hybris benutzt. Das war jetzt kursiv, in Anführungszeichen, ausgegraut. Ich weiß gar nicht, was Sie da alles für Formatierungen benutzt haben. Ich will es mal anders sagen. Wenn ich hier hineinschaue, beim EBM-Netzwerk wäre es Dito, dann sieht man natürlich auch eine Bubble. Das ist überall so. Das ist aber bei den Internisten auch so. Auch eine Internisten-Bubble. Das sind Menschen unter sich, die kennen sich, die haben sich verständigt auf dem Kanon, hinter dem sie stehen. Aber man ist auch ein bisschen geschützt. Und jetzt kann ich ja sogar noch ein bisschen kritischer sein, sagen, wahrscheinlich hat hier jeder eine Mezis-Mitgliedschaft. Ich könnte ja mal die Hände heben lassen, mache ich aber nicht, weil das irrelevant ist. Kann das nicht so sein, also dass auch so eine Art Heiligtum entsteht, das Edle, das uns alle verbindet, dass daraus eine Abgrenzung entsteht, die dann wiederum zur Ausgrenzung wird? Das war ganz bösartig gesprochen. Ist das ein Risiko?
Risiko ist es auf jeden Fall. Und es ist mal unabhängig, es ist mal egal, ob das dazu führt, sondern ob es nur so wahrgenommen wird. Es kommt ja nicht darauf an, ob das irgendjemand so will und ob jemand irgendwie sich sozusagen eine Bubble bastelt, sondern die Frage ist, wie man von außen wahrgenommen wird. Ich glaube schon, dass EBM, weil es im Grunde in der Breite ein sinnentleerter Begriff geworden ist. Einer der Urväter, will ich dann doch noch hier zitieren, einer der Urväter von EBM in Deutschland, Hanna Raspe, hat vor 20 Jahren, glaube ich, Arbeiten geschrieben, wo er vor der Instrumentalisierung des Begriffes gewarnt hat. Und er hat völlig recht gehabt im Nachhinein. Der Begriff ist überall verbreitet. Sie können jedes Gesetz aufschlagen, wo das drinsteht. Sie können übrigens auch jeden Ärztetag aufschlagen, wo irgendein Beschluss zur Evidenzbasierung drinsteht. Aber er ist inhaltsentleert worden inzwischen. Und insofern, die Bubble ist da. Und ich teile den Pessimismus von Martin Scherer, was die Kooperation zwischen Ärzten angeht, auf höheren Ebenen, weil da einfach da auch die Interessen lagen und die Notwendigkeit, die konkreten Interessen von Neurologen, Nuklearmedizinern, Kardiologen vertreten zu müssen, viel zu stark sind. Aber auf einer regionalen Ebene, wo es darum gehen könnte, ich habe das in anderen Zusammenhang mal gesagt, dass ein Bürgermeister sich darum kümmern muss, wie eigentlich die gesundheitliche Versorgung in seiner Stadt geregelt werden kann, weil er da ein Problem auf sich zukommen sieht. Da stelle ich mir vor, gibt es jedenfalls bei allem Pessimismus Chancen, dass auch da über Ärztegrenzen und auch nicht nur über Ärztegrenzen, sondern auch mit Physiotherapeuten, Hebammen, was immer da so was da gibt, da Kooperationen und dann auch Evidenzbasierung zusammen stattfinden kann.
A grassroot EBM ist das dann. Ich möchte auf ein anderes Beispiel kommen, nämlich das Thema Politikberatung. Wir wollen ja so ein bisschen auch überlegen, Sie haben es beide schon gesagt, der Begriff Aktivismus fiel an einer Stelle. Über den werden wir herrlich streiten können, wie aktivistisch soll eine medizinische Vereinigung, eine Fachgesellschaft sein? Darf Wissenschaft überhaupt aktivistisch sein? Ich hab mal ein Gegenbeispiel mitgebracht. Und das ist ein ganz blöder Zufall. Das Ding lag nämlich am Montag bei uns im Leseraum. Herz heute, wer kennt das? Ist eine Zeitschrift der Herzstiftung, so ein Patientenmagazin, hübsch gemacht. Titelthema ist immerhin ein Medikament ohne Nebenwirkung, nämlich Bewegung, Lifestyle Change. Das Interessante daran ist aber Folgendes. Es gibt ein Interview mit Herrn Vogtländer, den kennen wahrscheinlich die meisten hier. Da geht es um die Coro-CT. So. Die wird da drin relativ gut gelobt, die kommt gut weg. Im Zweifel könnte man das als Plädoyer für die Version 7 der NVL KHK feiern. Und dann sagt er Folgendes an einer Stelle, Spalte 3. Ideal wäre, dass der Hausarzt ein kardiales Problem erkennt und dann schon vor der Indikationsstellung zur CCTA einen Kardiologen mit ins Boot holt. Und so weiter und so fort. Ich brauche gar nicht weiterreden. Sie kennen die Debatte, die seit 2018 geführt wird. Ich will auf das Thema Lobbyismus hinauskommen. Da merkt man ja, da ist ja auch Geld vorhanden, sowas machen zu können. Und so eine Information wirkt dann ja auch weiter. Jetzt haben wir gestern Abend bei der Mitgliederversammlung auch mal gesehen, was ist das Budget einer Fachgesellschaft wie der DGAM. Muss man nicht irgendwie Mittelwege finden, dass auch so eine Fachgesellschaft im Sinne eines Homo Politicus besser agieren kann?
Drei Gedanken dazu. Man achte auf diese herrliche Formulierung und diese Feinheit. Ideal wäre, dass der Hausarzt ein kardiales Problem erkennt. Diese leicht gequälte Resignation darüber, dass die Hausärzte und Hausärzte dazu leider Gottes nicht in der Lage sind. Deshalb müssen natürlich die Patientinnen und Patienten dringend zum ungefiltert am besten zu den Kardiologen.
Dann auf den Katheterplatz.
Damit dann da auch die Katheter stattfinden können. Aber zurück zu Ihrer Frage. Wir haben ja schon mal das gesunde Herzgesetz wirklich von allen Seiten beleuchtet, auch von der Seite der Lobbyarbeit. Da gibt es eine Agentur, die politische Lobbyarbeit macht für die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie. Und das sind schon auch Gelder, die da umgesetzt werden. Wir wissen auch, dass die Pharmavertreter fast täglich Termine haben im BMG. Und der Begriff Lobbyismus, der spricht da eigentlich für sich selber. Und so verstehe ich jetzt auch ein bisschen Ihre Frage. Mhm. Braucht die evidenzbasierte Medizin eine Lobby?
Eine stärkere,
ja.
Eine lautere.
Und jetzt kommt genau der Punkt. Jetzt kann man eben sagen, das, was die anderen machen, ist aber böse. Und es aber darf nicht so sein, die sollen kein Geld von der Pharmaindustrie kriegen und wenn sie das Geld kriegen, dürfen sie nicht ins BMG gelassen werden, alle solche Dinge, alles völlig von A bis Z illusorisch. Oder man zahlt sich zurück und sagt, okay, wir haben kein Geld, leider können wir mit denen nicht mithalten. Oder man wird sich überlegen müssen, wie wichtig einem Lobbyismus für EBM tatsächlich ist. Und dann wird man versuchen müssen, das den anderen klarzumachen und Geld zu beschaffen, um das mal etwas platt zu sagen. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit zu sagen, entweder ich will sozusagen Lobbyist, ich sage jetzt mal Lobbyist im besten Sinne, also ich glaube im Moment ist der beste Lobbyist oder war viele, viele, viele Jahre einer der ganz wenigen Lobbyisten, der richtige Lobbyist war es Gerd Antes, der in der Welt rumfährt und sozusagen Interviews gibt und Beiträge schreibt, im Wesentlichen, weil er sozusagen EBM in die Welt setzen will. So viele Gerd Antes in der großen Masse haben wir nicht. Aber die Frage ist wirklich, wie wichtig ist es einem, genauso oder vielleicht in ähnlicher Weise, ansatzweise im BMG gehört zu werden und vertreten zu werden oder an anderen Stellen seine Finger drin zu haben und seine Stimme zu erheben. Wie wichtig ist es einem und wie wichtig wäre es dann, dieses zu finanzieren, zu versuchen? Da muss man überlegen, wie man das am besten hinbekommt. Nur, dann bin ich wieder bei dem Punkt, die Haltung oder die Entscheidung zu sagen, wir zum Beispiel, wir nehmen kein Geld von irgendwelchen industriellen Institutionen, Förderern, heißt, dass man das Geld nicht hat, was man für den Lobbyismus braucht.
Das ist der Circulus Vitiosus. Jetzt sind wir an dem Punkt, im Prinzip hat Jürgen Windeler den Ball jetzt ganz galant hier ins Auditorium hineingeworfen. Und das bedeutet tatsächlich, dass jeder, der das mag, die Hand heben darf. Wir haben ein Saalmikro und ich ahne, dass gerade eine Hand hochgehen wird. Und das ist die erste natürlich von Günther Egidi. Vielleicht könnten wir das Mikro gerade zu Günther Egidi nach vorne geben. Es wird gerade durchgereicht. Einmal hier in grün und dann können wir es nach vorne weiterreichen.
Fällt mir nicht leicht, Jürgen Windler zu widersprechen, aber ich will das jetzt tun.
Bitte.
Dass zum einen so die Ärztegruppen gehen sich gegenseitig an den Hals und dann die Ärzteschaft muss ihre Interessen zusammen formulieren. Und wenn ich dann sehe, also ich sehe da tatsächlich, ich sehe schwarz-weiß, das will ich und kann ich gar nicht anders formulieren, wenn Leute, die an der Sache interessiert sind, wie sie hier relativ viel sich aufhalten und dann Apologeten der European Society of Corruption, die selber so drauf sind, dass sie sagen, die ESC Guidelines are consensus-based, there are no systematic literature researches done, die das überhaupt nicht nötig haben, wenn die sozusagen aneinander geraten, dann denke ich, hilft eigentlich nur Angriff. Mir fällt außerdem natürlich noch ein Problem ein, das ist die blaue Welle. Da haben wir ähnliche Phänomene mit verschiedenen Bubbles. Das ist vielleicht jetzt gar nicht ein spezifisch medizinisches Problem und ein Problem von EBM, sondern möglicherweise sowieso ein Auseinanderfallen von Diskursen in der Gesellschaft.
Das ist dann die Metaphysik hinter der Metaphysik des Problems. So verstehe ich dich. Bitte.
Also mir gefällt Schwarz-Weiß überhaupt nicht, um gleich darauf zu antworten. Und ich finde den Ansatz von Herrn Windler gut. Was läuft falsch? Herr Scherer, mir war der Einstieg eben wieder zu schwarz-weiß. Das sind die Reichen, die zum Check kommen und die Armen, die den Check benötigen und nicht kommen. Das ist ja nicht die Wirklichkeit der Praxis. Und was man auch ganz klar sagen muss, wir sprechen von den anderen Fachgruppen. Bleiben wir doch mal bei uns. Diese Gruppe hier ist doch auch eine Blase. Wenn wir hier den Hausärzteverband sitzen hätten, dann wäre die Diskussion gestern Abend völlig anders gelaufen. Zumindest hätten wir die viel kontroverser geführt. Und dann haben wir noch die Gruppe, die weder im BDA sind, wir haben 50.000 niedergelassene Hausärzte, und die nicht in der DGAM sind, die nochmal einen anderen Ansatz haben. Und Gesundheitsuntersuchung in der Hausarztpraxis ist das letzte Präventionsmodul, was uns bleibt, außer den Impfungen. Die Apotheker sind in den Startlöchern. Natürlich geht es auch um wirtschaftliche Interessen, gar keine Frage. Der Niedergelassene wird das völlig anders darstellen. Und Evidenz müssten wir dann vielleicht nochmal in einer eigenen Sendung hier diskutieren. Es gibt ja sowas wie eine interne Evidenz. Und auch der Reiche kann einen Hypertonus haben, hat eine Fettstoffwechselstörung und geht nicht zum Arzt. Also ich finde dieses Thema Aktivismus, wir werden uns nicht auf die Straße kleben für Evidenz. Das ist gar kein Thema. Aber ich finde schon wichtig, dass wir erstmal in der eigenen Gruppe uns einig werden. Und ich glaube, da sind wir noch ganz weit von entfernt. Wir müssen über die anderen Fachgruppen gar nicht sprechen.
Martin Scherer mag direkt antworten, nehme ich mal an.
Ja, Herr Gesenhus, einen hundertprozentigen Konsens wird man nie erzielen. Und das, was ich gestern bei der Diskussion gespürt habe über das gesunde Herzgesetz, das war eine ziemlich große Einigkeit, eine größere als bei vielen anderen Themen, die wir hier hatten. Was wir kritisieren an den Gesetzentwürfen, jetzt auch an der Kabinettsfassung, was wir kritisieren, zum Beispiel auch in der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, ist, dass sie wunderbar ohne aggregierte Evidenz auskommen. Da haben sie dann 59 Referenzen, wir haben die auch besprochen in einem anderen Podcast, die wo selektiv zitiert wird, wo falsch zitiert wird, wo Studien genommen werden, die einfach so in den Kram passen und wo zum Beispiel ICWIC-Berichte oder Berichte der USPSTF überhaupt nicht vorkommen. Jetzt, wenn es einen ICWIC-Bericht gibt, Herr Gesenhus, der deutlich zeigt, wo echt, und da sind wir beim Thema Methodik, ja, die wirklich auf höchstem methodischen Niveau Daten herbeibringen, die dann sauber ausgewertet werden und zeigen, dass die Früherkennungsuntersuchung die Falschen erreicht, dann kann man eigentlich nicht sagen, die Praxis ist aber eine andere. Da haben wir genau das Problem.
Aber vielleicht haben wir da ein Strukturproblem im System. Wir erleben gerade mit einer Zweitpraxis in einem unterversorgten Gebiet, wo alle Patienten, die schon jahrelang keinen Arzt mehr gesehen haben, ihren Check bekommen. Und was wir da erleben an Unterversorgung, ist so katastrophal. Darum habe ich ein Problem mit dieser Verallgemeinerung. Wir sind in den meisten Dingen völlig einig. Das Thema Screening bei Kindern, darüber müssen wir nicht diskutieren. Darum habe ich ja gestern auch den Vorschlag gemacht, bitte das Ganze nicht als Paket zu verabschieden, weil dann werden wir uns nicht einig. Wir sollten auch nicht so schwarz-weiß diskutieren.
Ich würde fast sagen, dass das prinzipiell ein sehr guter Punkt ist, mit Verallgemeinerung immer vorsichtig zu sein. Das ist ja auch eine Methode EBM. Ne? Ich würde gerade das Mikro gerne einmal nach hinten geben lassen und dann hatte Ilja Kahl sich als nächstes gemeldet.
Markus Herrmann, Uni Magdeburg. Was mir bei der Diskussion immer wieder auffällt, gerade auch mit Medizinstudierenden, dass teilweise diese Diskussion sehr reduziert geführt wird über EBM. Da ist in den Köpfen der angehenden Ärzte und Ärztinnen die Vorstellung, EBM ist gleich sekundäre Studienevidenz. Und von der Definition nochmal über das hinausgehend, was du schon gesagt hattest, Martin, geht es ja um Klarheit auch in Hinblick auf diese drei Säulen. Patientenerfahrung, Patientenwünsche, interne Evidenz, auch gerade das spielt ja auch in der hausärztlichen Praxis eine enorme Rolle. Also nur, ich habe mal gelesen, zwischen 5% oder 10% von unserem täglichen Tun ist durch Studien abgedeckt. Und den Studierenden zu vermitteln, dass diese dritte Säule dann wichtig ist, wenn es darum geht, neue Verfahren oder auch jetzt im Rahmen dieses Gesetzes quasi Verbindlichkeiten zu schaffen, die dann auch Geld kosten, das damit auch zu begründen. Aber dass man im Prinzip diese Diskussion von EBM nicht alleine auf diese eine dritte Säule reduziert führen darf, das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiges Gedanke, der meines Erachtens auch im Teil der Ärzteschaft und auch den Studierenden verloren gegangen ist.
Spricht dann doch für einen Sonderärztetag eigentlich, den wir machen müssten. Jetzt würden wir das Mikrofon einmal in die Mitte geben. Wir hatten doch auch mal eine Episode zum Thema GU, Evidenz für GU und Evidenz für digitale rektale Untersuchung. Ich glaube, da haben wir auch lange gesucht und wenig gefunden. Ne? Und am Ende war trotzdem interne Evidenz, ich mach's halt, weil es dazugehört. Ilja Kahl.
Ja, herzlichen Dank, Ilja Kahl, Hausarzt. Ich habe keine Lösung für die angesprochenen Probleme. Ich möchte nur eine weitere Perspektive hinzufügen, und zwar eine ethische. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, evidenzbasierte Medizin ist so ein bisschen so eine Macke von ein paar durchgedrehten Nerds, die das so für sich hin machen. Aber im Kern, wenn wir das so medizinethische Grundsätze ernst nehmen wollen, also zum Beispiel den Respekt vor der Patientenautonomie oder das Wohltun, dann kommen wir ja nicht umhin, uns damit auseinanderzusetzen, welchen Nutzen und welchen Schaden haben denn bestimmte Interventionen. Und der Weg zu dieser Erkenntnis führt aus meiner Sicht über die evidenzbasierte Medizin. Das ist vielleicht, also das ist jetzt keine Lösung für das Kommunikationsproblem mit der Politik oder mit Facharztverbänden, aber vielleicht für die Aus- und Weiterbildung von hausärztlichem Nachwuchs, da also auch ein bisschen nicht nur die biostatistische Dimension zu schulen, sondern auch die ethische.
Sie haben jetzt meiner Ansicht eine Antwort gegeben auf das, was vorher gesagt worden ist. Weil in dem Moment, wo ich mir darüber klar werde, dass was die Patienten erstens, was sie für Präferenzen haben, zweitens, dass sie autonome Entscheider sind, drittens, dass ich mich um Nutzen und Schaden, Vor- und Nachteile in angemessener Weise in bestimmten Situationen kümmern muss, ist die Frage der drei Säulen ja schon beantwortet. Dann habe ich das ja alles zusammen. Und ich stimme der Äußerung, dass nur irgendwie 5% oder 10% die Zahlen hängen, extremst. Wir haben mal eine Arbeit gemacht vor, glaube ich, 20 Jahren dazu, 15, hängen extrem von den Definitionen ab, was ich unter EBM nun genau verstehe. Ich glaube, dass die 5% bis 10% nicht stimmen. Das ist viel mehr. Also insofern, worauf es ankommt bei EBM, ist tatsächlich die Dimension, die drei Dimensionen zu sehen. Wobei ich immer sagen würde, dazu bin ich nun Methodiker geworden und an relevanter Funktion tätig, dass diese Säule, nämlich zu gucken, wie ist denn die Empirie? Und zwar die sekundäre Empirie, nicht nur meine. Die ist eine wesentliche Säule. Alles andere setzt dann, so würde ich das verstehen, sinnvollerweise und modifizierend darauf auf. Aber man kann selbstverständlich diese Dinge verbinden. Und jetzt wäre wieder die Frage, ob man aus dem, was Sie gerade gesagt haben, in Zusammenhang, das kann man jetzt Ethik nennen oder die drei Dimensionen, ob man daraus nicht ein gutes Kommunikationsmodell, und das heißt Lobbyismusmodell, bauen kann, um auch in der Breite Patientinnen, Patienten, Politiker und alle möglichen anderen Menschen zu überzeugen, dass das ein sinnvolles Vorgehen ist.
Also der Hinweis auf das Normative, das ist ja die Berufsethik. Im Prinzip hat Ilja Kahl das Genfer Gelöbnis und die Berufsordnung zitiert, auf dessen alles stattfindet. Also.
Und deshalb ist ja bei der evidenzbasierten Entscheidungsfindung sind ja normative Aspekte mit dabei. Die Patientenpräferenzen spielen eine Rolle, weil wir das irgendwann als richtig erachtet und als wichtig erachtet haben. Der objektive klinische Befund spielt eine Rolle, die externe Evidenz und die interne Evidenz. Aber nochmal, um nochmal das Beispiel eines IQWiG-Berichts aufzugreifen. Wenn es einen IQWiG-Bericht gibt, der Empirie beibringt, dass Früherkennungsuntersuchungen nicht die Menschen erreichen, die sie eigentlich erreicht werden müssten. Mhm. Und dann die Kritik kommt, der ist zu schwarz-weiß. So kann man meines Erachtens nicht argumentieren, denn wenn er kritisiert wird, dann muss er methodisch kritisiert werden. Mhm. Wenn eine Gegenmeinung gebracht wird, dann muss die Gegenmeinung auch eine gewisse Methodik haben und die Daten müssen auf belastbaren Beinen stehen.
Ja, es ist ein Diskurs hinsichtlich Whataboutism, nicht? Kritisch, ich mache ein Argumentum ad personam und dann bist du raus argumentativ. Die Zeit drängt. Die nächste Hufeland-Lecture steht gefühlt nicht vor, sondern in der Türe. Deswegen machen wir jetzt eine ganz knackige Take-Home-Schlussrunde. Genau, wir beginnen natürlich mit Jürgen Windeler. Was wollen Sie uns allen heute mitgeben, auch vielleicht hier dieser anwesenden Szene, worüber wir nachdenken können, um das Thema EBM besser in die Fläche zu bringen?
Naja, ich kann eigentlich nochmal auf den Schlusssatz meines Editorials verweisen, können Sie gerne nochmal nachlesen, machen und lauter werden. Lauter werden, dafür werben, erstmal nicht auf der ganz großen Ebene, aber machen, nicht nachlassen. Ist ganz normal, sozusagen, würde ich jetzt mal sagen, dass es eine gewisse Durststrecke gibt, wir werden da durchkommen und ich bin sehr überzeugt davon, dass mit einem allgemeinen Tun EBM auch wieder an Bedeutung gewinnen wird.
Vielen Dank. Und Martin Scherer?
Ich schließe mich an, sag's nochmal mit ein bisschen anderen Worten. Evidenzbasierte Medizin ist kein Selbstläufer. Man muss auf gewisse Art und Weise dafür kämpfen. Mit Respekt, mit guten Argumenten, mit guter Methodik. Und die Verantwortung dafür, die muss auf vielen Schultern sein. Die kann nicht nur auf den Schultern unserer Pressesprecherin sein oder eines Präsidiums. Die muss auf viele Schultern verteilt werden und wir müssen alle Multiplikatoren und Botschafterinnen werden für evidenzbasierte Argumente.
Das war jetzt aber nicht der Cliffhanger.
Noch nicht.
Jetzt kommt der Cliffhanger.
Also der Cliffhanger ist der, zwei Dinge. Das nächste Evidenz-Update wird sich mit dem Thema Niereninsuffizienz und der S3-Leitlinie befassen. Und jetzt der Hauptcliffhanger. Die Diskussion geht morgen weiter. Gesundes Herzgesetz. Im Hörsaal 216 gibt es eine schöne Diskussion zum Thema KHK, Prävention. Die Diskussion geht weiter. Ihnen noch einen schönen Kongress.
Genau, schönen Kongress und schönen Gesellschaftsabend. Applaus